Die Hand der Königin. Das Sterben des dornischen Prinzen dauerte 3 Tage lang. Seinen letzten rasselnden Atemzug tat er in der trüben, tristen Morgendämmerung, als ein kalter Regen aus dem schwarzen Himmel prasselte und die Ziegelstraßen der alten Stadt in Flüsse verwandelte. Der Regen hatte die schlimmsten Brände gelöscht, aber noch immer stieg Rauch aus den schwelenden Ruinen der Pyramide von Hatzka auf, und die große schwarze Pyramide von Iherizan, die Raegal sich als Heimstatt auserkoren hatte, ragte in der Düsternis auf wie eine fette Frau, die mit orange glühenden Juwelen geschmückt war.
»Vielleicht sind die Götter am Ende doch nicht taub«,
dachte Sir Barristan Selmy, während er die ferne Glut betrachtete.
»Ohne den Regen hätte das Feuer inzwischen womöglich ganz Meereen verschlungen.«
Von den Drachen sah er keine Spur, aber das hatte er auch nicht erwartet. Die Drachen mochten den Regen nicht. Ein schmaler roter Streifen am Horizont im Osten kündigte an, dass die Sonne bald aufgehen würde. Der Anblick erinnerte Selmy an das erste Blut, das aus einer Wunde sprudelte. Oftmals kam selbst bei tiefen Schnitten das Blut vor dem Schmerz. Er stand zwischen den Zinnen auf der Spitze der großen Pyramide und suchte den Himmel ab wie jeden Morgen, wissend, dass die Dämmerung bevorstand, und in der Hoffnung, seine Königin würde mit ihr kommen.
»Sie wird uns nicht im Stich lassen, sie würde niemals ihr Volk verlassen«,
redete er sich ein, als er das Todesröcheln des Prinzen aus den Gemächern der Königin hörte. Sir Barristan ging hinein. Regenwasser rann über den Rücken seines weißen Mantels, und seine Stiefel hinterließen nasse Spuren auf Boden und Teppichen. Auf seinen Befehl hin hatte man Quentin Martell ins Bett der Königin gelegt. Er war ein Ritter gewesen, noch dazu ein Prinz von Dorne. Daher erschien es ihm nur angemessen, ihn in dem Bett sterben zu lassen, das zu erreichen er die halbe Welt durchquert hatte. Das Bettzeug war ruiniert, Laken, Decke, Kissen, Matratze stanken nach Blut und Rauch. Aber Sir Barristan war sicher, Daenerys würde ihm vergeben. Missandei saß am Bett. Sie hatte Tag und Nacht an der Seite des Prinzen ausgeharrt, war seinen Wünschen nachgekommen, soweit er sie ausdrücken konnte, und hatte ihm Wasser und Mohnblumensaft gereicht, wenn er in der Lage gewesen war, zu trinken, hatte den gequälten Worten gelauscht, die er von Zeit zu Zeit hervorbringen konnte, hatte ihm vorgelesen, wenn er verstummte, und auf dem Stuhl neben ihm geschlafen. Sir Barristan hatte einige Mundschenke der Königin gebeten, ihr zu helfen, doch der Anblick des verbrannten Mannes hatte selbst die Kühnsten unter ihnen überfordert. Und die blauen Grazien waren gar nicht erst gekommen, obwohl er 4-mal nach ihnen geschickt hatte. Vielleicht war inzwischen auch die letzte von ihnen auf der fahlen Mähre davongeritten. Die kleine Schreiberin aus Naht sah auf, als er sich näherte.
»Geehrter Sir, der Prinz hat den Schmerz nun hinter sich. Seine dornischen Götter haben ihn heimgeholt. Seht ihr, er lächelt.«
»Woher weißt du das denn? Er hat keine Lippen mehr.«
Es wäre gnädiger gewesen, wenn die Drachen ihn verschlungen hätten. Dann wäre es zumindest schnell vorüber gewesen.
»So? Feuer ist ein schrecklicher Tod. Wen wunderte es da, dass die Hälfte der Höllen aus Flammen besteht?« »Deck ihn zu!«
Missandei zog das Laken über das Gesicht des Prinzen.
»Was wird jetzt mit ihm geschehen, Sir? Er ist so weit von seiner Heimat entfernt.«
»Ich sorge dafür, dass er nach Dorne zurückkehrt. Aber wie? Als Asche?«
Dazu war noch mehr Feuer notwendig, und noch mehr Feuer konnte Sir Barristan nicht ertragen.
»Wir müssen das Fleisch von seinen Knochen entfernen. Käfer, nicht sieden.«
Zu Hause hätten sich die schweigenden Schwestern darum gekümmert, aber hier waren sie an der Sklavenbucht. Die nächste schweigende Schwester war 30.000 Meilen weit entfernt.
»Du solltest dich schlafen legen, Kind, in deinem eigenen Bett.«
»Wenn diese hier sich die kühne Bemerkung erlauben darf, Sir, so gilt das auch für euch. Ihr habt auch nicht die ganze Nacht durchgeschlafen.«
»Schon seit vielen Jahren nicht mehr, Kind. Seit dem Trident nicht mehr.«
Großmeister Pucelle hatte ihm einmal erzählt, ältere Männer bräuchten nicht mehr so viel Schlaf wie die Jungen, aber das war nicht der einzige Grund. Er hatte ein Alter erreicht, in dem er sich davor scheute, die Augen zu schließen, weil er Angst hatte, sie nie wieder aufzuschlagen. Andere Männer wünschten es sich, im Bett und im Schlaf zu sterben, doch das war kein Tod für einen Ritter der Königsgarde.
»Die Nächte sind zu lang«, erklärte er Miss Handai, »und es gibt vieles und noch viel mehr zu tun, hier ebenso wie in den sieben Königslanden. Aber du hast für den Augenblick genug getan, Kind. Ruhe dich etwas aus.«
»Und wenn die Götter gnädig sind, träumst du nicht von Drachen.«
Nachdem das Mädchen gegangen war, zog der alte Ritter die Decke noch einmal zurück und warf einen letzten Blick auf Quentin Martells Gesicht oder das, was davon übrig geblieben war. Vom Fleisch des Prinzen hatte sich so viel abgelöst, dass man den Schädel darunter sehen konnte. Seine Augenhöhlen waren mit Eiter gefüllt.
»Er hätte in Dorne bleiben sollen. Er hätte ein Frosch bleiben sollen. Nicht allen Männern ist es bestimmt, mit Drachen zu tanzen.«
Als er den Jungen wieder zudeckte, fragte er sich, ob es jemanden geben würde, der seine Königin zudeckte, oder ob ihre Leiche unbetrauert irgendwo im hohen Gras des Dothrakischen Meeres lag, wo sie blind in den Himmel starrte, bis ihr das Fleisch von den Knochen fiel.
»Nein«, sagte er laut, »Daenerys ist nicht tot. Sie hat diesen Drachen geritten. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen.«
Das hatte er schon 100 Mal gesagt, aber mit jedem Tag, der verstrich, konnte er es weniger glauben.
»Ihr Haar stand in Flammen, das habe ich auch gesehen. Sie brannte. Und wenn auch ich nicht gesehen habe, wie sie gefallen ist, so schwören es doch 100 andere.«
Der Tag kroch über die Stadt. Trotz des Regens durchflutete ein trübes Licht den Himmel im Osten, und mit der Sonne traf auch der Schurschädel ein. Skahats trug wie immer einen schwarzen Faltenrock, Beinschienen und einen starken Brustpanzer. Die Messingmaske unter seinem Arm war neu, ein Wolfskopf mit heraushängender Zunge.
»So«, sagte er zum Gruß, »der Narr ist tot, oder?«
»Prinz Quentin ist kurz vor Sonnenaufgang gestorben.«
Selmy überraschte es nicht, dass Skahats Bescheid wusste. Innerhalb der Pyramide verbreiteten sich Nachrichten schnell.
»Hat sich der Rat versammelt?«
»Sie erwarten die Hand unten.«
»Ich bin keine Hand«,
hätte eine Stimme in ihm am liebsten geschrien.
»Ich bin nur ein einfacher Ritter, der Beschützer der Königin. Ich wollte das alles nicht.«
Aber da die Königin verschwunden war und der König in Ketten lag, musste jemand regieren, und dem Schurschädel vertraute Sir Barristan nicht.
»Gibt es irgendwelche Nachrichten von der grünen Grazie?«
»Sie ist noch nicht in die Stadt zurückgekehrt.«
Skahats hatte sich dagegen ausgesprochen, die Priesterin zu entsenden, und Galazza Galare war selbst auch nicht gerade erpicht auf die Aufgabe gewesen. Sie würde gehen, räumte sie ein, um des Friedens willen, doch Hitzda zu Lorak wäre besser geeignet, um mit den weisen Herren zu verhandeln. Allerdings gab sich Sir Barristan nicht so leicht geschlagen, und am Ende hatte die grüne Grazie den Kopf geneigt und versprochen, ihr Bestes zu geben.
»Wie sieht es in der Stadt aus?«
fragte Selmy den Schurschädel.
»Alle Tore wurden geschlossen und verrammelt, wie ihr befohlen habt. Wir durchsuchen die Stadt nach Söldnern oder Junkai, die möglicherweise in der Stadt zurückgeblieben sind, und verhaften und vertreiben alle, die wir erwischen. Die meisten haben sich allerdings versteckt, ohne Zweifel in den Pyramiden. Die Unbefleckten haben die Mauern und Türme bemannt und sind auf jeden Angriff vorbereitet. Auf dem Platz stehen 200 Hochgeborene in ihren Tokars im Regen und schreien nach einer Audienz. Sie verlangen Hitzdas Freilassung und meinen Tod, und sie wollen, dass ihr die Drachen erschlagt. Irgendwer hat ihnen erzählt, Ritter könnten das besonders gut. Aus der Pyramide von Hatzgar werden immer noch Leichen geborgen. Die großen Herren von Iheritan und Uletz haben ihre Pyramiden den Drachen überlassen.«
Das alles wusste Sir Barristan bereits.
»Und die Schlachterliste?«
fragte er und fürchtete die Antwort.
»29.«
»29?«
Das war weitaus schlimmer, als er es sich vorgestellt hatte. Die Söhne der Harpyie hatten vor 2 Tagen ihren Schattenkrieg wieder aufgenommen. 3 Morde in der 1. Nacht, 9 in der 2. Aber von 9 auf 29 in nur 1 Nacht.
»Vormittag werden wir bei 30 sein. Warum werdet ihr so grau, alter Mann? Was habt ihr erwartet? Die Harpyie will Hitstars Freilassung. Deshalb hat er seine Söhne wieder mit Messern auf die Straßen geschickt. Die Toten sind allesamt Befreite und Schurschädel, so wie früher auch. Einer gehörte zu mir, ein Messingtier. Das Zeichen der Harpyie wurde neben den Leichen hinterlassen, mit Kreide auf dem Pflaster oder an der Wand. Außerdem hinterlassen sie Botschaften. Die Drachen müssen sterben, schreiben sie. Hargaz der Held, auch Tod für Daenerys wurde gesehen, ehe der Regen die Worte auslöschte.
Der Blutzoll,
2900 Goldstücke aus jeder Pyramide, ja, knurrt es Gahaz. Er wird eingetrieben, aber der Verlust einiger Münzen wird die Harpyie nicht aufhalten. Das kann allein Blut.
Das behauptet ihr. Wieder die Geiseln. Er würde sie alle umbringen, wenn ich es zuließe.
Ich habe euch die 100 Mal schon verstanden. Nein. Die Hand der Königin, murrte Skahats voller Abscheu. Die Hand einer alten Frau, glaube ich, runzlig und schwach. Ich bete darum, dass der Daenerys bald zu uns zurückkehrt.
Er setzte sich die Wolfsmaske auf.
Euer Rat wird langsam ungeduldig.
Es ist der Rat der Königin, nicht meiner.
Selmy tauschte den nassen Mantel gegen einen trockenen, schnallte das Schwert um und begleitete den Schurschädel die Treppe hinunter. In der Säulenhalle gab es heute keine Bittsteller. Obwohl er den Titel der Hand angenommen hatte, würde sich Ser Barristan nicht anmaßen, in Abwesenheit der Königin Hof zu halten, und auch Skahats Mokandak gestattete er dies nicht. Hitstars groteske Drachenthrone hatte er entfernen lassen, doch die einfache Bank mit den Kissen, die der Königin so gut gefallen hatte, ließ er nicht zurückholen. Stattdessen war mitten in der Halle ein runder Tisch aufgestellt worden, um den herum sich alle auf hohen Stühlen versammeln und als Gleichgestellte miteinander sprechen konnten. Sie erhoben sich, als Ser Barristan, begleitet von Skahats Schurschädel, die Marmortreppe herunterkam. Marselin von den Männern der Mutter war anwesend, auch Symon Striemenrücken, der Commander der Freien Brüder. Die tapferen Schilde hatten einen neuen Commander gewählt, einen schwarzhäutigen Sommermenschen namens Tal Thorak, denn ihr alter Hauptmann Molono Yostop war von der fahlen Meere davongetragen worden. Grauer Wurm sprach für die Unbefleckten und wurde von 3 Eunuchenfeldwebeln mit bronzenen Stachelhelmen begleitet. Die Sturmkrähen waren durch 2 erfahrene Söldner vertreten, einem Bogenschützen namens Jokin und einen säuerlichen Axtkämpfer, der einfach als der Witwer bekannt war. Sie beide hatten in Dario Naharis Abwesenheit gemeinsam den Befehl. Der größte Teil des Kalasars der Königin war mit Argo und Rakaro auf der Suche nach der Daenerys ins Dothrakische Meer gezogen, aber der schielende Jacques Ran Romo mit den krummen Beinen war gekommen, um für die Reiter zu sprechen, die zurückgeblieben waren. Und gegenüber von Ser Barristan saßen 4 ehemalige Wachen von König Hitstar am Tisch. Die Arenakämpfer Gogor der Gigant, Belakwo Beinbrecher, Cameron der Gnadenlose und die gesprenkelte Katze. Selmy hatte auf ihre Anwesenheit bestanden, gegen alle Einwände von Skahats Schurschädel. Einst hatten sie Daenerys Targaryen geholfen, diese Stadt zu erobern, und das sollte nicht in Vergessenheit geraten. Mochten sie brutale Mordgesellen mit Blut an den Händen sein, so hatten sie dennoch auf ihre Weise Treue bewiesen, gegenüber König Hitstar, ja, aber auch gegenüber der Königin. Als letzter stampfte der starke Belvas in den Saal. Der Eunuch hatte der Todesgöttin ins Gesicht geschaut, so nah, dass er ihr einen Kuss auf die Lippen hätte hauchen können. Das hatte ihn gezeichnet. Er sah aus, als hätte er 25 Pfund Gewicht verloren. und die dunkelbraune Haut, die sich von 100 verblichenen Narben gezeichnet, zuvor über die mächtige Brust und den riesigen Bauch gespannt hatte, hing nun in losen Falten an ihm herab und schwabbelte wie eine viel zu große Robe um ihn herum. Seine Schritte waren langsamer und schienen weniger sicher als zuvor. Dennoch wurde dem alten Ritter bei seinem Anblick warm ums Herz. Er hatte die Welt mit dem starken Belvas durchquert, und er wusste, er konnte sich auf ihn verlassen, wenn es zum Kampf kommen sollte.
»Belvas, wir freuen uns, dass ihr euch zu uns gesellen könnt.«
»Weißbart«, Belvas lächelte, »wo sind Leber und Zwiebeln? Der starke Belvas ist nicht mehr so stark wie früher, deshalb muss er essen, damit er wieder zu Kräften kommt. Man hat den starken Belvas krank gemacht. Irgendjemand muss dafür sterben.«
»Irgendjemand wird sterben. Vermutlich werden viele sterben. Setzt euch, mein Freund.«
Nachdem sich Belvas niedergelassen und die Arme vor der Brust verschränkt hatte, fuhr Sir Barristan fort.
»Quentin Martell ist heute Morgen kurz vor Sonnenaufgang gestorben.«
Der Witwer lachte.
»Haha, der Drachenreiter!«
»Ein Narr, würde ich sagen«,
warf Simon Striemenrücken ein.
»Nein, nur ein Junge.«
Sir Barristan hatte die Torheiten seiner eigenen Jugend nicht vergessen.
»Über die Toten wollen wir nicht schlecht sprechen. Der Prinz hat einen grässlichen Preis für seine Tat bezahlt.«
»Und die anderen Dornischen?«
wollte Tal Tarak wissen.
»Sind im Augenblick unsere Gefangenen.«
Keiner der Dornischen hatte Widerstand geleistet. Archibald Ironwood hatte den versenkten, rauchenden Leib seines Prinzen in den Armen gewiegt, als die Messingtiere ihn gefunden hatten, wovon seine verbrannten Hände zeugten. Damit hatte er die Flammen ausgeschlagen, die Quentin Martell eingehüllt hatten. Gareth Trinkwasser war mit dem Schwert in der Hand über ihn gestanden, doch hatte er die Klinge in dem Moment gesenkt, in dem die Heuschrecken erschienen waren.
»Sie teilen eine Zelle.«
»Sie sollten sich einen Galgen teilen«, meinte Simon Striemenrücken. »Die beiden haben zwei Drachen auf die Stadt losgelassen.« »Öffnet die Arenen und gebt ihnen Schwerter«,
drängte die gesprenkelte Katze.
»Ich werde die beiden töten und ganz Meereen wird meinen Namen rufen.«
»Die Arenen bleiben geschlossen«, sagte Selmy. »Blut und Lärm würden nur die Drachen anlocken.«
»Vielleicht alle drei«, gab Marselin zu bedenken. »Die schwarze Bestie ist schon einmal gekommen, warum nicht ein zweites Mal, diesmal mit unserer Königin?«
»Oder ohne sie.«
Falls Drogon ohne Daenerys auf seinem Rücken nach Meereen zurückkehrte, würde die Stadt in Blut und Flammen untergehen, daran zweifelte Sir Barristan nicht. Die Männer, die hier an diesem Tisch saßen, würden bald schon mit Dolchen aufeinander losgehen. Daenerys Targaryen mochte nur ein junges Mädchen sein, aber sie war das Einzige, das sie alle zusammenhielt.
»Ihre Gnaden wird zurückkehren, wenn es soweit ist«, sagte Sir Barristan. »Wir haben 1000 Schafe in Dathnaks Arena getrieben, die Arena von Graz mit Bullen gefüllt und die goldene Arena mit Tieren, die Hedstar Zolorak für seine Spiele gesammelt hat.«
Bislang schienen beide Drachen eine Vorliebe für Hammel zu haben, denn sie kehrten zu Dathnaks Arena zurück, wann immer sie hungrig wurden. Falls einer Jagd auf Menschen machte, ob nun innerhalb oder außerhalb der Stadt, so hatte Sir Barristan davon noch keine Kenntnis erhalten. Die einzigen Mirena, die seit Hargats dem Helden von Drachen getötet worden waren, waren die Sklavenhändler, die so töricht gewesen waren, Widerstand zu leisten, als Rhaegal versucht hatte, sich auf der Spitze der Pyramide von Hadzgar häuslich einzurichten.
»Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich habe die grüne Grazie zu den Junkischen geschickt, um Vereinbarungen hinsichtlich der Freilassung unserer Geiseln zu treffen. Ich erwarte sie heute Mittag mit der Antwort zurück.«
»Mit Worten«, meinte der Witwer. »Die Sturmkrähen kennen die Junkai. Ihre Zungen sind Würmer, die sich in die eine und in die andere Richtung schlängeln. Die grüne Grazie wird mit Wurmwörtern zurückkommen, nicht mit dem Hauptmann.«
»Wenn es der Hand der Königin gefällt, mögt ihr euch daran erinnern,
dass die weisen Herren auch unseren Held gefangen halten«, sagte Grauer Wurm, »und dazu den Pferdeherr Yogo, den Blutreiter der Königin.« »Blut von ihrem Blut«, stimmte der Dothraki Rommo zu. »Er muss befreit werden. Die Ehre des Kalasars verlangt es.«
»Er wird befreit werden«, sagte Ser Barristan. »Aber zuerst müssen wir abwarten und sehen, was die grüne Grazia erreichen kann.«
Skahats Schurschädel schlug mit der Faust auf den Tisch.
»Die grüne Grazia wird gar nichts erreichen. Vielleicht verschwört sie sich sogar gerade jetzt mit den Junkai, während wir hier sitzen. Vereinbarungen, sagt ihr? Vereinbarungen treffen? Was für eine Vereinbarung?«
»Lösegeld«, sagte Ser Barristan. »Das Gewicht jedes Mannes in Gold.«
»Die weisen Herren brauchen unser Gold nicht sehr«, sagte Marselin. »Jeder von ihnen ist reicher als eure Lords in Westeros.«
»Doch ihre Söldner werden das Gold haben wollen. Was bedeuten ihnen die Geißeln schon? Wenn sich die Junkischen weigern, wird das eine Klinge zwischen sie und ihre Mietlinge treiben. Jedenfalls hoffe ich das.«
Missandei hatte ihm diesen Plan vorgeschlagen. Ihm selbst wäre so etwas niemals eingefallen. In King's Landing waren Bestechungen Littlefingers Sache gewesen, während Lord Varys die Aufgabe hatte, Zwietracht zwischen den Feinden der Krone zu säen. Seine eigenen Pflichten hingegen waren geradliniger gewesen.
»Missandei ist 11 Jahre alt und trotzdem schon klüger als die Hälfte der Männer an diesem Tisch, und an Weisheit übertrifft sie alle. Ich habe die grüne Grazie angewiesen, ihr Angebot erst zu unterbreiten, wenn sich alle Commander der Junkischen versammelt haben, um es anzuhören.«
»Sie werden es trotzdem ablehnen«, beharrte Symon Striemenrücken. »Sie werden sagen, die Drachen müssen sterben und der König wieder eingesetzt werden.«
»Ich bete, dass ihr euch irrt und fürchte, dass ihr recht habt.«
»Eure Götter sind weit fort, Herr Großvater«, sagte der Witwer. »Ich glaube nicht, dass sie eure Gebete erhören werden. Und wenn die Junkai die alte Frau zurückschicken, damit sie euch ins Auge spuckt, was dann?«
»Feuer und Blut«,
sagte Barristan Selmy leise, sehr leise. Einen Moment lang antwortete niemand. Dann schlug sich der starke Belvas auf den Bauch und sagte,
»Besser als Leber mit Zwiebeln!«
Und Skaats Schurschädel starrte durch die Augen seiner Wolfsmaske und sagte,
»Ihr würdet König Hitzdars Frieden brechen, alter Mann?«
»Ich würde ihn zerschmettern.«
Einst vor langer Zeit hatte ein Prinz ihn Barristan den Kühnen genannt. Ein Teil jenes Jungen lebte noch in ihm.
»Wir haben ein Leuchtfeuer auf der Pyramide aufgeschichtet, dort, wo einst die Harpyie gestanden hat, trockenes Holz mit Öl getränkt und gegen den Regen abgedeckt. Sollte die Stunde kommen, und ich bete, es möge nicht geschehen, werden wir dieses Leuchtfeuer anzünden. Die Flammen werden das Zeichen sein, aus den Toren zu strömen und anzugreifen. Jeder von euch wird eine Rolle dabei spielen. Deshalb müsst ihr stets einsatzbereit sein, bei Tag und bei Nacht. Wir werden unseren Feind vernichten oder selbst vernichtet werden.«
Er hob die Hand und gab seinen wartenden Knappen ein Zeichen.
»Ich habe einige Karten vorbereiten lassen, auf denen die Stellungen unserer Feinde verzeichnet sind, die Lager, die Belagerungslinien, die Trieböcke. Wenn wir die Sklavenhändler zerschmettern können, werden die Söldner sich von ihnen abwenden. Sicher habt ihr Bedenken und Fragen. Sprecht sie jetzt aus. Wenn wir uns von diesem Tisch erheben, müssen wir einig sein und zusammen an einem Strang ziehen.«
»Dann lasst am besten Speis und Trank kommen«, schlug Symon Striemenrücken vor. »Das wird eine Weile dauern.«
Es dauerte den Rest des Morgens und den größten Teil des Nachmittags. Die Hauptleute und Commander stritten über den Karten wie Fischweiber um einen Eimer voller Krebse. Schwachpunkte und starke Stellungen, der beste Ort, um ihre kleine Kompanie Bogenschützen einzusetzen, die Frage, ob man die Elefanten einsetzen sollte, um die Junkischen Linien zu durchbrechen, oder ob man sie besser in Reserve hielt, die Frage, wem die Ehre zufallen sollte, den ersten Angriff zu führen, ob die Reiterei am besten an den Flanken oder als Vorhut zum Einsatz kommen sollte. Sir Barristan ließ jeden Mann seine Gedanken vortragen. Tal Thorak meinte, sie sollten weiter nach Yunkai marschieren, sobald sie die Linien durchbrochen hätten, denn die gelbe Stadt wäre so gut wie schutzlos. Daher hätten die Yunkai keine andere Wahl, als die Belagerung abzubrechen und ihnen zu folgen. Die gesprenkelte Katze schlug vor, den Feind herauszufordern und einen Recken zu schicken, damit ein Zweikampf entscheiden könnte. Dem starken Belvas gefiel dieser Gedanke, allerdings bestand er darauf, selbst zu kämpfen und nicht die gefleckte Katze. Kamaron der Gnadenlose entwickelte den Plan, die Schiffe zu kapern, die am Fluss festgemacht waren, und den Junkischen über den Skahasatan mit 300 Arena-Kämpfern in den Rücken zu fallen. Alle waren sich einig darin, dass die Unbefleckten ihre besten Soldaten waren, aber sie konnten sich nicht darüber einig werden, wie sie eingesetzt werden sollten. Der Witwer wollte mit den Eunuchen das Herz der Junkischen Verteidigung wie mit einer eisernen Faust zerschmettern. Marselen hielt es für besser, sie an beiden Rändern ihrer Hauptschlachtlinie einzusetzen, wo sie alle Versuche des Feindes, die Flanken anzugreifen, vereiteln könnten. Simon Striemenrücken wollte sie in drei Teile spalten und den drei Kompanien der Befreiten zuordnen. Seine freien Brüder waren tapfere Krieger und erpicht auf den Kampf, behauptete er, aber ohne die Unbefleckten als Unterstützung fürchtete er, könnte es seinen unerfahrenen Männern an Disziplin mangeln, sich gegen die kampferprobten Söldner durchzusetzen. Grauer Wurm sagte nur, dass die Unbefleckten gehorchen würden, gleichgültig, welche Aufgabe man ihnen auch zuweisen würde. Und nachdem über alles geredet und gestritten und entschieden worden war, kam Simon Striemenrücken auf den letzten Punkt zu sprechen. »Als Sklave in Yunkai habe ich meinem Herrn geholfen, mit den freien Kompanien zu verhandeln, und ich kenne deshalb ihre Bezahlung. Ich kenne auch die Söldner, und ich weiß, dass die Yunkai ihnen nicht annähernd genug zahlen können, damit sie sich dem Drachenfeuer stellen würden. Daher frage ich euch, wenn dieser Frieden brüchig wird und diese Schlacht beginnt, werden die Drachen kommen? Werden sie sich am Kampf beteiligen?«
»Sie werden kommen«, hätte Sir Barristan sagen können. »Der Lärm wird sie anlocken, die Rufe und die Schreie und der Geruch des Blutes. Das wird sie zum Schlachtfeld locken. Genauso wie das Gebrüll aus Daznaks Arena Drogon auf den scharlachroten Sand gelockt hat. Aber wenn sie kommen, werden sie die eine Seite von der anderen unterscheiden können?«
Das konnte er sich nicht vorstellen. Also sagte er nur,
»Die Drachen werden tun, was die Drachen tun werden. Wenn sie kommen, kann es sein, dass allein der Schatten ihrer Schwingen die Sklavenhändler entmutigen wird und sie in die Flucht schlägt.«
Dann bedankte er sich bei ihnen allen und schickte sie fort. Grauer Wurm blieb noch, während die anderen gingen.
»Diese hier werden bereit sein, wenn das Leuchtfeuer aufflammt. Aber die Hand muss eines sicher wissen. Wenn wir angreifen, werden die Yunkai ihre Geiseln töten. Ich werde alles tun, was ich tun kann, um das zu verhindern, mein Freund. Ich habe einen Einfall. Aber bitte entschuldigt mich jetzt. Es ist längst überfällig, den Dornischen vom Tod ihres Prinzen zu berichten.«
Grauer Wurm neigte den Kopf.
»Dieser hier gehorcht.«
Sir Barristan nahm zwei seiner frisch ernannten Ritter mit in die Verliese. Trauer und Schuldgefühle hatten schon die besten Männer in den Wahnsinn getrieben, und Archibald Ironwood und Gareth Trinkwasser hatten beim Tod ihres Freundes eine wichtige Rolle gespielt. Doch als er die Zelle erreicht hatte, bat er Tum und das rote Lamm draußen zu warten, während er zu den Dornischen hineinging, um ihnen zu berichten, dass der Todeskampf ihres Prinzen zu Ende war. Sir Archibald, der große Glatzkopf, hatte nichts zu sagen. Er saß auf dem Rand seiner Matratze und starrte auf seine bandagierten Hände in den Leinenverbänden. Sir Gareth schlug gegen die Wand.
»Ich habe ihm gesagt, dass es Wahnsinn war. Ich habe ihn angefleht, nach Hause zurückzukehren. Eure Schlampe von einer Königin hatte keine Verwendung für ihn. Das war doch offensichtlich. Er hat die Welt durchquert, um ihr seine Liebe und seine Treue anzubieten, und sie hat ihm ins Gesicht gelacht.«
»Gelacht hat sie nicht«, sagte Selmy. »Wenn ihr sie kennen würdet, wüsstet ihr das.«
»Sie hat ihn verschmäht. Er hat ihr sein Herz zu Füßen gelegt und sie hat ihn zurückgewiesen und es weiter mit ihrem Söldner getrieben.«
»Ihr solltet lieber eure Zunge hüten, Sir.«
Sir Barristan mochte diesen Garris Trinkwasser nicht, und er würde nicht zulassen, dass er Daenerys Ehre in den Schmutz zog.
»Prinz Quentin ist an seinem Tod selbst schuld. Und ihr ebenfalls.«
»Wir? Wie können wir schuld daran sein, Sir? Quentin war unser Freund, gewiss. Manchmal ein wenig töricht, könnte man sagen. Aber alle Träumer sind töricht. Aber in erster Linie war er unser Prinz. Wir waren ihm gehorsam schuldig.«
Barristan Selmy konnte das nicht bestreiten. Er hatte den größten Teil seines Lebens damit verbracht, Irren und Säufern zu gehorchen.
»Er ist zu spät gekommen.«
»Er hat ihr sein Herz zu Füßen gelegt«, wiederholte Sir Gerris.
»Sie brauchte Schwerter, keine Herzen.«
»Er hätte ihr Dornes Speere dazu geschenkt.«
»Ich wünschte, es wäre anders gekommen.«
Niemand hatte so sehr gewünscht wie Sir Barristan Selmy, dass Daenerys eine Verbindung mit dem dornischen Prinzen einging.
»Doch er ist zu spät gekommen, und diese Torheit, Söldner zu kaufen und zwei Drachen auf die Stadt loszulassen, das war Wahnsinn, ja, schlimmer als Wahnsinn. Das war Hochverrat.«
»Was er getan hat, hat er einzig und allein aus Liebe zur Königin Daenerys getan«, beharrte Gerris Trinkwasser. »Er wollte sich ihrer würdig erweisen.«
Der alte Ritter hatte genug gehört.
»Was Prinz Quentin getan hat, hat er für Dorne getan. Haltet ihr mich für einen senilen Großvater? Ich habe mein Leben in der Gegenwart von Königinnen und Königinnen und Prinzen verbracht. Sunspear will die Waffen gegen den eisernen Thron erheben. Nein, macht euch nicht die Mühe, es zu leugnen. Doran Martell ist nicht der Mann, der zu den Speeren ruft, wenn er keine Hoffnung auf einen Sieg hegen darf. Die Pflicht hat Prinz Quentin hergeführt. Pflicht, Ehre und das Verlangen nach Ruhm, doch niemals Liebe. Quentin war wegen der Drachen hier, nicht wegen Daenerys.
Ihr habt ihn nicht gekannt, Sir.
Er ist tot. Trink.
Einwut erhob sich.
Worte werden ihn nicht zurückbringen. Kletos und Will sind auch tot. Halt also deinen verfluchten Mund, ehe ich ihn dir mit meiner Faust stopfe.
Der große Ritter wandte sich an Selmy.
»Was habt ihr mit uns vor? Skaats Schurschädel verlangt euch zu hängen. Ihr habt vier seiner Männer erschlagen, vier Männer der Königin. Zwei waren Befreite, die ihrer Gnaden bereits seit Astapor gefolgt sind.«
Ironwood wirkte nicht überrascht.
»Die Tiermänner, ja. Ich habe nur einen getötet, den Basiliskenkopf. Die Söldner haben die anderen erledigt. Allerdings spielt das keine Rolle, ich weiß.«
»Wir haben Quentin beschützt«, sagte Trinkwasser. »Wir...«
»Halt den Mund, Trink! Er weiß Bescheid!«
Zu Sir Barristan sagte der große Ritter:
»Ihr würdet nicht zu uns kommen und mit uns reden, wenn ihr uns hängen wolltet. Es geht also nicht darum, oder?«
»Nein, der scheint gar nicht so langsam von Verstand zu sein, wie es scheint.«
»Ihr seid mir lebendig mehr von Nutzen als tot. Dient mir, und später werde ich euch ein Schiff suchen, das euch nach Dorne bringt, damit ihr Prinz Quentins Gebeine seinem hohen Vater übergeben könnt.«
Sir Archibald verzog das Gesicht.
»Warum immer Schiffe? Allerdings muss jemand Quent nach Hause bringen.
Was verlangt ihr von uns her?«
»Eure Schwerter.« »Ihr habt Tausende von Schwertern.« »Die Befreiten der Königin sind noch unerfahren. Den Söldnern vertraue ich nicht. Unbefleckte sind tapfere Soldaten, aber keine Krieger. Keine Ritter.«
Er zögerte.
Was ist geschehen, als ihr versucht habt, die Drachen zu stehlen? Erzählt es mir.«
Die Dornischen wechselten einen Blick. Dann sagte Trinkwasser: »Quentin hat dem Flickenprinzen gegenüber behauptet, er könnte sie beherrschen. Es liege ihm im Blut, hat er gesagt. In ihm floss Targaryenblut.«
»Das Blut des Drachen?«
»Ja. Die Söldner sollten uns helfen, die Drachen mit Ketten zu fesseln, damit wir sie zum Hafen bringen konnten.«
»Flicken hatte uns ein Schiff besorgt«, fuhr Ironwood fort. »Ein großes für den Fall, dass wir beide Drachen mitnehmen könnten, und Quent wollte einen reiten.«
Er betrachtete seine verbundenen Hände.
»In dem Augenblick, als wir in die Grube kamen, haben wir erkannt, dass nichts davon gelingen würde. Die Drachen waren zu wild. Die Ketten, überall lagen Bruchstücke von Ketten herum, von riesigen Ketten, deren Glieder so groß wie euer Kopf waren, mitten zwischen all den geknackten und zersplitterten Knochen. Und Quent, die Sieben mögen seiner Seele gnädig sein, sah aus, als wollte er sich gleich in die Hose machen. Kago und Meres waren nicht blind und haben es auch gleich begriffen. Dann hat einer der Armbrustschützen seine Waffe abgeschossen. Vielleicht wollten sie die Drachen die ganze Zeit schon töten und haben uns nur benutzt, um zu ihnen zu gelangen. Bei Flicken weiß man nie. Jedenfalls war das nicht besonders klug. Durch den Bolzen sind die Drachen nur wütend geworden, und sie waren von Anfang an nicht bester Laune. Dann ging alles schief.«
»Und die Verwehten hat es davongeweht«, sagte Sir Gerris. »Quent hat geschrien, war in Flammen gehüllt, und sie waren verschwunden. Kago, die hübsche Meres, alle außer dem Toten.«
»Aber was hast du erwartet, Trink? Eine Katze wird eine Maus töten, ein Schwein wälzt sich im Dreck und ein Söldner läuft davon, wenn man ihn am dringendsten braucht. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen. So sind sie einfach.«
»Da hat er nicht Unrecht«, sagte Sir Barristan. »Was hat Prinz Quentin dem Flickenprinzen im Gegenzug für seine Hilfe versprochen?«
Er bekam keine Antwort. Sir Gerris blickte Sir Archibald an. Sir Archibald sah auf seine Hände, auf den Boden zur Tür.
»Pentos«, sagte Sir Barristan. »Er hat ihm Pentos versprochen. Sagt es nur. Eure Worte können Prinz Quentin keinen Schaden mehr zufügen.«
»Ja«, antwortete Sir Archibald unglücklich. »Es war Pentos. Sie haben auf einem Papier unterschrieben, beide.«
»Das könnte sich als günstig erweisen.« »Wir haben noch Verwehte im Kerker, diese angeblichen Deserteure.«
»Ich erinnere mich. Hungerford, Stroh, dieser Haufen. Manche von denen waren für Söldner gar nicht mal so schlechte Kerle. Bei anderen wiederum, naja, um die wäre es nicht schade. Was geschieht mit ihnen?«
»Ich beabsichtige, sie dem Flickenprinzen zurückzuschicken. Und euch mit ihnen. Ihr werdet zwei unter Tausenden sein. Eure Anwesenheit im Junkerschen Lager sollte nicht auffallen. Ich möchte, dass ihr dem Flickenprinzen eine Nachricht von mir überbringt. Sagt ihm, ich würde euch schicken und im Namen der Königin sprechen. Sagt ihm, wir werden seinen Preis bezahlen, wenn er uns unsere Geiseln aushändigt, unverletzt und in einem Stück.«
Sir Archibald verzog das Gesicht.
»Lumpen und Flicken wird uns eher der hübschen Meres überlassen. Er wird darauf nicht eingehen.«
»Warum nicht? Die Aufgabe ist einfach genug.«
»Verglichen damit, Drachen zu stehlen.«
»Ich habe einst den Vater der Königin aus Duskendale herausgeholt.«
»Das war in Westeros«, sagte Gerris Trinkwasser. »Dies hier ist Meereen. Arch kann mit diesen Händen nicht mal ein Schwert halten.«
»Das sollte er auch nicht müssen. Ihr habt die Söldner bei euch, wenn ich das richtig sehe.«
Gerris Trinkwasser strich sich das Haar mit den Sonnensträhnen zurück. »Könnten wir das unter uns besprechen?«
»Nein«, sagte Sammy.
»Ich bin dabei«, bot Sir Archibald an, »solange keine verfluchten Schiffe im Spiel sind. Trink, macht auch mit.«
Er grinste.
»Er weiß es noch nicht, aber er ist auch dabei.«
Damit war das erledigt.
Der einfache Teil zumindest, dachte Barristan Selmy, während er sich auf den langen Weg zum Gipfel der Pyramide machte. Der schwierige Teil lag jetzt in den Händen der Dornischen. Sein Großvater wäre entsetzt gewesen. Die Dornischen waren Ritter, zumindest dem Namen nach, obwohl nur Ironwood den Eindruck auf ihn gemacht hatte, als trüge er wahren Stahl in sich. Trinkwasser hatte ein hübsches Gesicht, eine schnelle Zunge und schönes Haar. Als der alte Ritter in die Gemächer der Königin oben auf der Pyramide zurückgekehrt war, hatte man Prinz Quentins Leichnam schon entfernt. 6 der jungen Mundschenke spielten ein Kinderspiel, als er hereinkam, saßen im Kreis auf dem Boden und drehten abwechselnd einen Dolch. Wenn er wackelnd zum Halt kam, schnitten sie demjenigen, auf den die Spitze zeigte, eine Locke ab. Sir Barristan hatte als Junge in Herbsthall ein ähnliches Spiel mit seinen Vettern und Basen gespielt. In Westeros allerdings, so erinnerte er sich, ging es dabei ums Küssen.
»Barkatz«, rief er, »einen Becher Wein, wenn du so freundlich wärst. Grazer, Azak, an die Tür. Ich erwarte die grüne Grazie. Führt sie sofort zu mir, sobald sie eintrifft. Ansonsten wünsche ich nicht gestört zu werden.«
Azak erhob sich eilig. »Wie ihr befehlt, Lord Hunt?« Sir Barristan ging hinaus auf die Terrasse. Der Regen hatte aufgehört. Dennoch verbarg eine schiefergraue Wolkenmauer die untergehende Sonne über der Sklavenbucht. Ein paar Rauchfahnen stiegen noch von den verrußten Steinen von Hadstar auf und verwehten wie Bänder im Wind. Weit im Osten, jenseits der Stadtmauern, sah er helle Schwingen, die über eine ferne Hügelreihe hinwegzogen.
Viserion.
Vielleicht jagte er. Vielleicht flog er nur um des Fliegens willen. Er fragte sich, wo Rhaegal steckte. Bislang hatte sich der grüne Drache als der gefährlichere von beiden erwiesen. Barkatz brachte den Wein. Der alte Ritter trank einen Schluck und schickte den Jungen los, um Wasser zu holen. Ein paar Becher Wein würden ihm möglicherweise beim Einschlafen helfen, doch er brauchte einen klaren Verstand, wenn Galazza Galare von den Verhandlungen mit dem Feind zurückkehrte. Also trank er den Wein stark verdünnt, während um ihn herum die Welt dunkel wurde. Er war sehr müde und voller Zweifel. Die Dornischen, Hitzdar, Retznack, der Angriff. Hatte er richtig entschieden? Hatte er sich für das entschieden, was da Inneres gewollt hätte?
Für solche Aufgaben bin ich nicht geschaffen.
Vor ihm hatten schon andere Ritter der Königsgarde als Hand gedient. Nicht viele, aber einige. Er hatte im Weißen Buch darüber gelesen. Jetzt fragte er sich, ob sie sich auch so verloren und verwirrt gefühlt hatten wie er.
»Lord Hunt?«
Grazza stand mit einem Wachsstock in der Hand an der Tür.
»Die grüne Grazie ist soeben eingetroffen. Ihr habt darum gebeten, dass man euch Bescheid sagt.«
»Führ sie herein und zünde ein paar Kerzen an.«
Galazza Galare wurde von 4 rosa Grazien begleitet. Eine Aura von Weisheit und Würde schien die alte Frau zu umgeben, die Sir Barristan durchaus bewunderte.
»Sie ist eine starke Frau, und sie hat sich Daenerys gegenüber als treue Freundin erwiesen.«
»Lord Hunt«, sagte sie.
Ihr Gesicht war hinter einem schimmernden grünen Schleier verborgen.
»Darf ich mich setzen? Diese Knochen sind alt und müde.«
»Grazza, einen Stuhl für die grüne Grazie.«
Die rosa Grazien stellten sich hinter ihr auf, hielten die Blicke gesenkt und die Hände gefaltet.
»Darf ich euch eine Erfrischung anbieten?« fragte Sir Barristan.
»Das wäre äußerst freundlich von euch, Sir Barristan. Meine Kehle ist vom Reden ganz ausgedörrt. Einen Saft vielleicht?«
»Wie ihr wünscht.«
Er winkte Ketsmyr und trug ihr auf, der Priesterin einen Kelch mit honiggesüßtem Zitronensaft zu bringen. Um zu trinken, musste die Priesterin den Schleier abnehmen und Selmy wurde daran erinnert, wie alt sie war.
20 Jahre älter als ich, womöglich mehr. Wenn die Königin hier wäre, würde sie euch sicherlich ebenso für das, was ihr für uns getan habt, danken, wie ich euch dafür danke.
Ihre Herrlichkeit war stets sehr großzügig.
Galazza Galare hatte ausgetrunken und legte den Schleier wieder an.
»Haben wir Nachricht von unserer süßen Königin erhalten?«
»Bislang nicht.«
»Ich werde für sie beten. Und was ist mit König Hitz da, wenn ich so kühn sein darf, mich nach ihm zu erkundigen? Dürfte ich den Strahlenden vielleicht besuchen?«
»Bald, hoffe ich. Ihm ist kein Leid geschehen, das kann ich euch versichern.«
»Das freut mich zu hören. Die weisen Herren von Junkai haben sich nach ihm erkundigt. Ihr seid sicher nicht überrascht zu hören, dass sie wünschen, dass der edle Hitz da wieder in seinen rechtmäßigen Platz eingesetzt wird.«
»Das wird er, sobald bewiesen ist, dass er nicht versucht hat, unsere Königin zu ermorden. Bis dahin wird Meren von einem Rat aus Getreuen und Gerechten regiert. In diesem Rat ist auch ein Platz für euch. Ich weiß, ihr habt uns viel zu lehren, euer Mildtätigkeit. Wir brauchen eure Weisheit.«
»Ich fürchte, ihr schmeichelt mir mit leerer Höflichkeit, Lord Hunt«,
erwiderte die grüne Grazie.
»Wenn ihr mich wirklich für weise haltet, so hört jetzt auf meinen Rat. Lasst den edlen Hitz da frei und setzt ihn wieder auf seinen Thron.«
»Das kann nur die Königin.«
Hinter dem Schleier seufzte die grüne Grazie.
»Der Frieden, für den wir so hart gearbeitet haben, flattert wie ein Blatt im Herbstwind. Wir leben in schrecklichen Zeiten. Der Tod schleicht durch unsere Straße und reitet auf der fahlen Meere aus dem dreimal verfluchten Astapor. Drachen suchen die Himmel heim und fressen das Fleisch unserer Kinder. Hunderte gehen an Bord von Schiffen und segeln nach Junkai, Tollos, Quart, um Zuflucht zu suchen, wo auch immer man sie aufnimmt. Die Pyramide von Hatzka ist eingestürzt und nur noch eine rauchende Ruine. Und viele Sprösslinge dieses uralten Geschlechts liegen tot unter den verrußten Steinen. Die Pyramiden von Uletz und Yhirizan sind zu Höhlen von Ungeheuern geworden, ihre Herren zu heimatlosen Bettlern verarmt. Mein Volk hat alle Hoffnung verloren und wendet sich jetzt schon gegen die Götter selbst, indem es sich nachts der Unzucht und der Trunksucht hingibt.«
»Und dem Mord. Heute Nacht haben die Söhne der Harpyier 30 Menschen ermordet.«
»Das zu hören betrübt mich. Ein Grund mehr, den edlen Hitz da zur Lorak zu befreien, denn er hat dieses Morden schon einmal beendet.«
»Und wie konnte er das bewerkstelligen, wenn er nicht selbst die Harpyier ist?« »Ihre Gnaden, hat Hitz da zur Lorak ihre Hand gegeben und ihn zu ihrem König und Gemahl gemacht. Ja, sie hat sogar die Todeskunst wieder eingeführt, wie er es von ihr verlangt hat. Zum Dank schenkte er ihr vergiftete Heuschrecken.«
»Zum Dank schenkte er ihr den Frieden. Ihr solltet ihn nicht so einfach aufs Spiel setzen, Sir, ich flehe euch an. Der Frieden ist eine Perle von unschätzbarem Wert. Hitz da ist einer der Lorak. Er würde seine Hände niemals mit Gift beflecken, er ist unschuldig.«
»Wie könnt ihr da so sicher sein?«
»Wenn ihr den Giftmischer nicht kennt. Die Götter von Gies haben es mir gesagt.«
»Meine Götter sind die Sieben, und die Sieben haben in dieser Sache bisher geschwiegen. Euer Weisheit, habt ihr mein Angebot unterbreitet?«
»An alle Herren und Hauptleute von Junkai, wie ihr befohlen habt. Aber ich fürchte, ihre Antwort wird euch nicht gefallen.«
»Sie haben abgelehnt.«
»Ja. Mir wurde gesagt, eure Männer könntet ihr nicht mit Gold zurückkaufen, ganz gleich, wie viel ihr auch bietet. Nur das Blut der Drachen kann ihnen die Freiheit erkaufen.«
Diese Antwort hatte Sir Barristan erwartet, auch wenn er sich eine andere erhofft hatte. Er presste die Lippen aufeinander.
»Ich weiß, das sind nicht die Worte, die ihr hören wolltet«, sagte Galazza Galare. »Ich persönlich kann sie jedoch verstehen. Diese Drachen sind grausame Untiere. Junkai fürchtet sich vor ihnen und mit gutem Grund, wie ihr nicht leugnen könnt. Unsere Geschichtsbücher sprechen von den Drachenherrschern des schrecklichen Valyria und der Zerstörung, die sie über das Volk von Alt-Gies gebracht haben. Selbst eure junge Königin, die schöne Daenerys, sie, die sich die Mutter der Drachen nannte. Wir haben sie an jenem Tage in der Arena brennen sehen. Selbst sie konnte sich vor dem Zorn des Drachen nicht retten.«
»Ihre Gnaden ist nicht sie.«
»Ist tot. Mögen ihr die Götter einen süßen Schlaf gewähren.«
Tränen glitzerten hinter ihrem Schleier.
»Lasst ihre Drachen ebenfalls sterben.«
Selmy suchte noch nach einer Antwort, als er schwere Schritte hörte. Die Tür wurde aufgestoßen und Skahats Mokandak stürmte herein, gefolgt von 4 Messingtieren. Als Graza ihm den Weg versperren wollte, stieß er den Jungen zur Seite. Sir Barristan war sofort auf den Beinen.
»Was ist los?« »Die Drieböcke«,
knurrte der Schurschädel.
»Alle 6!«
Galazza Galara erhob sich.
»Auf diese Weise antwortet Junkai auf euer Angebotsheer. Ich habe euch gesagt, ihre Antwort würde euch nicht gefallen.«
»Also haben sie den Krieg gewählt. So sei es denn.«
Sir Barristan fühlte sich seltsam erleichtert. Mit dem Krieg kannte er sich aus.
»Wenn Sie glauben, Sie könnten Meereen brechen, indem Sie Steine schleudern.«
»Keine Steine.«
In der Stimme der alten Frau schwangen Trauer und Furcht mit.
»Leichen.«